Wer die Psalmen liest, begegnet nicht nur schönen Liedern, sondern Herzen, die Gott ganz nahm sind. In den Liedern 135 bis 139 sehen wir Priester, Gefangene in Babylon, dankbare Beter und einen Mann, der sich von Gott bis in die Tiefen seines Inneren durchleuchten lässt. Diese Psalmen drehen sich nicht in erster Linie um große heilsgeschichtliche Wendepunkte, sondern um das, was im Inneren solcher Menschen geschieht, die in Gottes Gegenwart leben. Gerade darin liegt ihre Kraft, sie öffnen einen Blick darauf, wie der Glaube klingt, wenn er vor Jehova ehrlich, tief und ungeschminkt ausgesprochen wird. Lob für Jehovas Güte und Treue, Anbetung aus der Nähe Gottes. Lob, das aus der Nähe Gottes kommt, hat ein eigenes Gewicht. In Psalm 1,3,5 ruft der Beter die Priester im Haus Jehovas dazu auf, den Namen des Herrn zu preisen, und er begründet es nicht mit einem vagen Gefühl, sondern mit der Güte und Erwählung Gottes. Israel ist nicht deshalb Gottes besonderer Schatz, weil es stärker, treuer oder edler wäre als andere Völker, sondern weil Gott es in freier Liebe erwählt hat. So wird deutlich, wer wirklich lobt, blickt nicht zuerst auf sich, auf seine geistliche Leistung oder auf seine Treue, sondern auf Gottes unverdiente Zuwendung. Denn der Herr hat Jakob für sich erwählt, Israel zu seinem Eigentum, darin liegt eine Demütigung des Stolzes und zugleich eine tiefe Erhebung des Herzens. Das Lob lernt sagen, ich stehe vor Gott, weil er es wollte, nicht weil ich es verdient hätte. Psalm 135 und die Psalmen 146 bis 150 sind Halleluja-Psalmen, denn jeder von ihnen beginnt und endet mit Halleluja. Wie wir jedoch sehen werden, unterscheidet sich die Art des Inhalts von Psalm 135 von der Psalmen 146 bis 150. Diese sechs Psalmen sind zwar alle Halleluja-Psalmen, aber ihr Inhalt ist jeweils anders. In dieser Botschaft werden wir die Psalmen 135 bis 139 betrachten. Von hier aus weitet der Psalmist den Blick und stellt die lebendige Wirklichkeit Jehovas den stummen Götzen gegenüber. Die Götzen der Nationen haben Mund und reden nicht, Augen und sehen nicht, Ohren und hören nicht, sie bleiben kalt und passiv, auch wenn Menschen sie mit Opfer und Eifer umgeben. Jehova dagegen greift ein in Himmel, Erde und Meer, lenkt Winde und Wetter, führt Geschichte, setzt Pharaonen und Könige ab und bewahrt ein kleines Volk durch die Jahrhunderte. Das Lob aus der Nähe Gottes erkennt, hinter allem Sichtbaren steht keine blinde Macht, sondern eine treue Hand. Wenn Psalm 136 über jede Zeile der Geschichte den Satz legt, denn seine Güte währt ewig, dann wird Gottes Handeln wie in einen Rahmen gestellt, Schöpfung, Befreiung, Leitung, Versorgung, alles steht unter derselben Überschrift. Dieses Wiederholen ist mehr als liturgische Form, es will sich tief ins Herz eingraben. So wächst ein Lobpreis, der nicht an Stimmungen hängt, sondern an Gottes Charakter. Wer so lernt, seine Wege zu betrachten, entdeckt in Höhen und Tiefen denselben Gott der Güte und Bundestreue und findet Mut, ihn auch dann zu preisen, wenn manches unklar bleibt. Und dort werde ich mich dir zu erkennen geben und von der Deckplatte herab, zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Wer sich von Psalm 135 und 136 ansprechen lässt, entdeckt, wie befreiend es ist, Gottes Güte nicht an der Tagesform zu messen, sondern an seinem Wesen. Wo die Seele schwankt, bleibt Gottes Erwählung beständig, wo Umstände durcheinander gehen, bleibt seine Güte, die ewig währt. Dieses Wissen macht Lob möglich mitten in Unvollkommenheit, nicht als Verdrängung, sondern als Antwort auf eine Liebe, die zuvor geliebt hat. In diesem Blick auf den lebendigen Gott lösen sich die Faszination und die Furcht vor allen Götzen unserer Zeit, und das Herz findet seine Ruhe darin, dass der, der Himmel und Erde führt, auch die kleinen Wege des Alltags in seiner treuen Hand hält. Erinnerung an Zion im Exil, Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Psalm 137 lässt uns in ein gebrochenes Herz hineinhören. An den Flüssen Babylons sitzt ein Volk, das seine Harfen an die Weiden hängt, weil ihm die Lieder Zions im Hals stecken bleiben. Die äußere Gefangenschaft spiegelt eine innere Erfahrung, die Mitte der Anbetung, Zion, Jerusalem, der Tempel, ist weit weg, und damit scheint auch die Freude an Gott entrückt. Wie sollten wir das Lied des Herrn singen in fremdem Land, ist keine theologische Frage, sondern der seufzende Ausdruck eines Herzens, das weiß, was es verloren hat. Jerusalem steht für das Zentrum der Gegenwart Gottes, für den Ort, an dem er sich offenbart und wohnt. Wer einmal von dort gekostet hat, trägt die Erinnerung an diese Nähe wie einen schmerzenden Schatz in sich. Schließlich fordert der Psalmist in Vers 26 das Volk auf, dem Gott des Himmels zu danken. Dieser Psalm enthält keine wesentlichen Punkte. Aus dieser Spannung wächst ein Gelübde: Jerusalem soll nicht vergessen werden, nicht verdrängt, nicht relativiert. Der Psalmist erklärt, dass ihm die rechte Hand verdorren und die Zunge am Gaumen kleben möge, wenn Jerusalem nicht seine höchste Freude ist. Hier spricht nicht nationaler Stolz, sondern geistliche Sehnsucht. Doch dieselbe Seele, die so an Zion hängt, stößt harte Worte gegen Babylon und Edom aus, ruft nach Vergeltung und nach Ausgleich des Unrechts. Im Horizont des Gesetzes ist dies verständlich: wer unter Gewalt leidet, schreit nach Gerechtigkeit. Das Neue Testament nimmt diesen Schrei ernst und führt ihn zugleich weiter. In Römer 12,14 heißt es: segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Jesus selbst sagt in der Bergpredigt, es heißt: liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So wird die Spannung des Psalms nicht wegdiskutiert, sondern durch das Kreuz hindurch verwandelt. Die Erinnerung an Zion im Exil erhält dadurch eine zusätzliche Tiefe. Sie steht für alle Situationen, in denen Gottes Nähe nicht mehr selbstverständlich ist, in denen Anbetung schwerfällt, weil Schmerz und Ungerechtigkeit laut geworden sind. Dann zeigt Psalm 137 einen Weg, der weder auf religiöses Funktionieren noch auf bitteren Rückzug hinausläuft. Das Herz hält an der kostbaren Erinnerung der Gegenwart Gottes fest und spricht seinen Schmerz unverstellt vor ihm aus. Im Licht Christi geschieht dies jedoch mit dem Wissen, dass Gott der Richter ist und dass er denselben, der mit uns leidet, auch über unsere Feinde Sonne und Regen aufgehen lässt. Die Sehnsucht nach Zion lenkt den Blick über das irdische Jerusalem hinaus auf die himmlische Stadt und auf die lebendige Gemeinschaft in Christus, in der Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Wer so lebt, lernt, Klage und Hoffnung, Gerechtigkeitshunger und Feindesliebe vor Gott zu tragen und aus der Erinnerung an seine Gegenwart Kraft für den Weg im fremden Land zu empfangen. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Ich aber sage euch: liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Die Bilder von den Hafen an den Weiden und den Tränen an den Flüssen Babylons spiegeln Erfahrungen, die vielen vertraut sind, Zeiten, in denen Lieder verstummen, weil das Herz zu schwer ist. Psalm 137 ermutigt, solchen Schmerz nicht zu überspielen und die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart nicht kleinzureden. Zugleich öffnet das Zeugnis des Neuen Testaments den Horizont: wer sein Ringen und seine Empörung vor den Gott bringt, der in Christus für seine Feinde gestorben ist, entdeckt langsam, dass Bitternis nicht das letzte Wort behalten muss. So wächst inmitten des Exils eine leise, aber tragfähige Hoffnung auf die Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, und auf eine Anbetung, die auch durch Tränen hindurch den Weg zurück in seine Nähe findet. Gott, der Herzenskundige, sich durchleuchten lassen und auf dem ewigen Weg führen lassen. Psalm 139 führt in eine Welt, in der es keine verborgenen Winkel vor Gott gibt, und gerade darin liegt Trost. Der Psalmist beschreibt, wie Gott ihn kennt, bevor ein Wort über seine Lippen kommt, wie jeder Weg, jedes Sitzen und Aufstehen von ihm umschlossen ist. Herr, du erforschest mich und kennst mich, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Was für manche wie eine Bedrohung klingt, wird hier als Schutz erfahren. Gottes Allwissenheit ist kein kaltes Überwachen, sondern die wache Aufmerksamkeit eines Liebenden. Dass der Beter sich im Mutterleib von Gottes Hand gewoben weiß und staunend bekennt, seine Seele wisse wohl, wie wunderbar er gemacht sei, zeigt, wie tief dieser Blick reicht. Noch ehe Menschen ihn definieren, kritisieren oder beurteilen, steht er vor dem, der jeden Faden seines Lebens kennt. In Vers 6 sagt der Psalmist, dass Jehova, obwohl er erhaben ist, auf den Geringen achtet. Er war gewiss, dass Jehova ihn mitten im Unglück bewahren und ihn vor seinen Feinden retten würde. Aus dieser Geborgenheit wächst der Mut zur radikalen Offenheit. Am Ende des Psalms bittet der Beter: erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Er unterstellt Gott nicht nur sein Verhalten, sondern seine Motivlagen und Gedankenströme und rechnet damit, dass da Wege sind, die ihm selbst verborgen bleiben. Sich so durchleuchten zu lassen, bedeutet anzuerkennen, ich bin kein verlässlicher Richter über mich selbst. Der ewige Weg ist mehr als eine fromme Lebensregel, er meint ein Leben, das vor Gott Bestand hat, das in seinem Licht und in seiner Treue gegründet ist. Hier berührt sich der Psalm mit dem Zeugnis des Neuen Testaments. Jesus bezeichnet sich als der Weg und die Wahrheit und das Leben, und der Heilige Geist übernimmt das Werk, Herzen zu erforschen, zu überführen und zu trösten. Wer Gottes allwissenden Blick so annimmt, findet einen Weg heraus aus der Fassade und hinein in eine ehrliche, heilsame Nähe. Ängste, entlarvt zu werden, verlieren ihre Macht, wenn klar wird, dass Gott längst alles weiß und dennoch nicht loslässt. Statt uns an eigene Selbstverbesserungsprogramme zu klammern, wird es möglich, das Leben immer wieder in dieses Gebet des Psalmisten zu stellen und Christus zu vertrauen, der als unser Sühnopfer die Schuld trägt und als unser Leben neue Wege eröffnet. 2. Mose Kapitel 25 Vers 22 zeigt, wie Gott seinem Volk von der Deckplatte der Lade her begegnet und redet. So wird die Lade des Zeugnisses zum Ort der Rede Gottes, und in Christus erfüllt sich, was dort vorgebildet ist, Gott spricht zu uns auf einem Gnadenboden. In diesem Licht wird die Bitte »Erforsche mich« nicht zur Drohung, sondern zur Einladung in eine Führung, die nicht niederdrückt, sondern aufrichtet und auf den Weg führt, der in seine ewige Gegenwart hineinreicht. Und dort werde ich mich dir zu erkennen geben und von der Deckplatte herab, zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Die Worte des Psalmisten machen Mut, vor Gott nichts mehr verstecken zu müssen, auch nicht das, was wir selbst kaum verstehen. Wo seine Allwissenheit als liebevolle Kenntnis angenommen wird, verwandelt sich Scham in Vertrauen, und Selbsttäuschung verliert an Raum. Das Gebet um Erforschung und Führung ist dann kein gefährliches Wagnis mehr, sondern Ausdruck eines Herzens, das weiß, der, der alles sieht, hat in Christus schon für alles bezahlt und will nicht bloßstellen, sondern bewahren, reinigen und leiten. Auf diesem ewigen Weg wächst eine stille Freiheit, in der das eigene Leben immer weniger von Verstecken und immer mehr von verwurzelter Offenheit vor Gott geprägt ist. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.